und herzlich willkommen zu Alles außer Toplisten, dem brettspieligsten Brettspiel-Podcast diesseits und jenseits des Äthers. Heute mit quasi allen Menschen, die Ostfriesland zu bieten hat. Wir haben quasi mal alle eingepackt, irgendwo zwischen Aurich und Westmordor. Und ihr kriegt schon eine ungefähre Vorstellung, dass wir hier zwei Gästinnen haben, die wir schon einmal hatten, als wir uns nämlich darüber unterhalten haben, was braucht man außer Enthusiasmus noch, um einen Brettspiel-Treff zu gründen. Heute sind wieder Debbie und Sarah da und die beiden anderen Ostfriesen und Ostfriesen, die kennt ihr, das sind nämlich Annika und JD. Hallo ihr vier und wer jetzt als erstes redet, ist selbst dran schuld.
Ja, dann mache ich mal den Anfang. Moin ihr schönen Menschen und ich finde es immer niedlich, dass so Westüberledigen einfach nicht ganz so, aber so schwer ist es nicht. Aber Westmordor ist auch irgendwie, ja, aber das müssen Sarah und Debbie selber entscheiden, ob sie sich damit anfreunden wollen. Schön, dass ihr da seid.
Debbie wohnt ja in Rauderfehn, die ist da völlig raus. Die kann das finden, wie sie möchte.
Ja, und da ist wieder so einer dieser Ortsnamen, Rauderfehn, denn dort ist schön. Auch hallo Debbie, schön, dass du dir auch Zeit genommen hast.
Ja, hallo, schön, dass wir dabei sein darf.
Ja, wir hatten mal zusammen eben über diese Frage gequatscht, was braucht man denn, um einen Brettspieltreff ins Leben zu rufen? Und Sarah, seitdem ist locker ein Vierteljahr vergangen und euer Brettspieltreff boomt, oder?
Ja, also das ist hier richtig gut angenommen worden. Ich habe letztens unsere Namensschildchen, die jeder ja bekommt, gezählt und wir haben fast 80 Namensschildchen. Wir haben unsere WhatsApp-Gruppe, fast 60 Leute und wir haben richtig so einen harten Kern, Leute, die wirklich regelmäßig da sind und aber auch Leute, die immer mal wiederkommen, auch immer wieder neue Leute dabei und auch von Spielen, wirklich von den kleinsten Anfängerspielen bis zu den größten Kloppern und es ist richtig schön und ganz viele Leute, die auch kommen und sagen, oh, es ist so schön und ja, so dieses Feedback, was man bekommt, dass sich die Leute einfach wohlfühlen, gerne wiederkommen, Gleichgesinnte treffen, sich auch vielleicht hier und da mal privat verabreden, also richtig, richtig gut.
Debbie, ihr seid ja gestartet mit der Erwartung, dass hoffentlich ein paar Leute kommen. Mittlerweile haben wir jetzt die Zahl von 80, ihr habt die Begriffe benutzt wie einen harten Kern. Ganz ehrlich, habt ihr schon solche Fantasien, wohin euer Brettspieltreff sich entwickeln könnte? Was ist für 2026 geplant? Was habt ihr da in euren kühnsten Träumen geplant?
Wir wollen auf jeden Fall noch ein paar Events machen. Wir haben jetzt letzten Freitag damit gestartet, dass wir große Spiele auf den Tisch bringen, also mit mehr Spielern. Da kam jetzt im Morgen Kaltes das erste Mal auf den Tisch mit 7 Spielern. Und das wollen wir jetzt auch regelmäßig machen. Wir haben, ich glaube, im März ist das nächste geplant. Da wollen wir jetzt die Community fragen, mit welchem Spiel wir dann weitermachen, ob wir Challengers nehmen oder Feed the Kraken ist es, glaube ich. Genau, das ist so der Plan. Wir wollen auch noch einen Familientag einrichten, wo dann auch mal Kinder kommen können und mit den Eltern und da ein bisschen gespielt werden kann, dass man auch die jungen Leute wieder mit abholt.
Ganz großartig und gespielt, das ist ja unser Schlagwort. Und in so einer Klassikfolge, wie wir sie heute mit euch durchziehen werden, geht's natürlich immer los mit Aus der Lameng. Und Annika, mach doch du mal den Anfang. Was gibt es denn, was du gespielt hast, was dir positiv oder negativ in Erinnerung geblieben ist in den letzten Tagen?
Ja, sehr gerne. Moin erstmal. Ja, wir haben tatsächlich gestern den ersten Brettspielabend oder Spieleabend mit unserer Dreijährigen veranstaltet. Das war super. Die hat das total gefeiert, weil die durfte natürlich länger aufbleiben. Und deswegen habe ich jetzt so Klassiker gespielt wie Da ist der Wurm drin. Heute haben wir dann gespielt Da kommt der Wurm raus. Und Dragomino liebt sie sehr. Das haben wir auch zwei, dreimal gespielt. Und deswegen bin ich jetzt gerade aktuell tatsächlich sehr im Kinderspielsektor unterwegs. Aber war auch schön.
Ja, Sarah, was hast du denn gespielt, außer jetzt die letzte Runde Among Cultists?
Ich habe tatsächlich das Glück, dass ich mich jetzt regelmäßig mit den Kindern von einer Freundin auch für Kinderspiele treffen darf und durfte jetzt Schnapp-Tubi spielen. Was hatten wir noch? Moment, irgendwas. Oh, Funkelschatz mit dem Drachen. Das fand ich auch richtig schön, weil sonst komme ich so mit diesen Kinderspielen nicht so in Berührung. Das finde ich eigentlich ganz cool jetzt. Am Wochenende haben wir zwei Quest Massive Darkness gespielt. Das war schon lange nicht mehr auf dem Tisch und das habe ich richtig abgefeiert in der großen Runde und wir waren sehr erfolgreich.
Ja, wenn du jetzt noch sagst, dass du Massive Darkness auch mit Kindern gespielt hast, dann verstehe ich die Welt in Ostfriesland gar nicht mehr.
Nee, da waren keine Kinder
es
dabei.
Es gibt übrigens eine Erwachsenenvariante von Schnapp-Tubi, Wahrscheinlich kommen wir jetzt zusammen mit Fabio und Daphne auf den 80er-Ranking bei Apple. Aber das ist mir egal, ich werde es trotzdem sagen. Und zwar gibt es hier in Ostfriesland, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, die St. Hubertus-Tropfen, die hier auch liebevoll die Hubis genannt werden. Und es gibt so ein Brett, da sind so Vertiefungen drin und da hat man die Schnäpse einfach drin. Und dann macht man schnappt Hubi und wer als erstes den Schnaps leer hat, also schnappt sich ein Brett und dann hat derjenige gewonnen.
Das ist einfach Ostfriesland, oder?
Genau.
Ja, aber ich kann für dich noch eben sagen, dass wir am Wochenende auch Foxy gespielt haben. Also ich habe dabei intensiv an dich gedacht.
Das ist schön. Foxy ist nicht mein Spiel. Es wird aus diesem Leben auch nicht.
Deswegen musste ich das unbedingt noch erwähnen.
Ja, danke schön. Ich habe Horrified Dungeons and Dragons gespielt und das ist verrückt. Es ist ebenfalls ein was spielt man zusammen? Ihr wisst schon, das Gegenteil von kompetitiv. Naja, und fand ich ziemlich cool, weil es ist das erste Spiel, was ich aus der Horrified-Reihe gespielt hatte und es hat einen schönen Schwierigkeitsgrad und es hat halt Dungeons and Dragons-Thema. Damit hat man ja schon mal 50% meiner Aufmerksamkeit auf jeden Fall. Ja, ich müsste die anderen Horrified-Spiele nochmal spielen, um das zu vergleichen, wie sich das ähnelt. Aber es war eine coole Spielerfahrung, das muss ich sagen. Liebe Grüße an Peter, wir haben es zusammen gerissen.
Wie sehr Dungeon und Dragons-mäßig ist es das? Reicht es, dass man da einen Beholder reinschmeißt oder kriegt man wirklich so ein bisschen Charakterentwicklung mit oder kriegt Trefferpunkte mit oder Erfahrungspunkte?
Nein, nein. Also ich glaube, das Thema ist tatsächlich einfach austauschbar wie alles andere auch. Es ist ganz cool, wenn du Dungeons und Dragons ein bisschen kennst, ein bisschen im Thema bist, dann denkst du, ah ja, cool, und da ist das und da ist das. Die Karte ist auch so wie eine bestimmte Stadt aufgemacht, ne? Wie, ich glaube, Tiefwasser ist es. Und oder Waterdeep heißt es ja. Und du erkennst viele Sachen eben wieder und auch die Art und Weisen, wie man die Bossgegner besiegen darf und muss, ist auch ziemlich cool gemacht, weil du immer verschiedene Wege hast, wie du die Bosse besiegen musst. Und da liegt auch so ein bisschen der Hase im Pfeffer. Dann hast du noch Missionen wie bringe Person A nach B, die musst du dann beschützen. Und der Schwierigkeitsgrad auch so ein bisschen variierbar. Aber cool.
Kann man Charakterklassen wählen?
Ja, kannst du. Aber das hat schon Auswirkungen. Der Camper kann was anderes als der Clear. Oder warte mal, das bringe ich was durcheinander. Ich habe nämlich auch Bossfighters QR gespielt, da konnte man was auswählen. Das kann man da nämlich nicht. Aber dazu erzähle ich gerne gleich was. Debbie, was hast du denn noch so gespielt?
Ich habe noch Railroad Tiles gespielt. Ich habe Railroad Inc. sehr oft schon gespielt und wusste, wenn das rauskommt, möchte ich das unbedingt mal spielen. Und eine Freundin von mir hat sich das direkt auf der Messe vorbestellt und das durfte ich dann diesen Monat ausprobieren. Hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen.
Kannst du für dich schon feststellen, was dir mehr Freude macht, Railroad Inc. oder Railroad Tiles?
Ich würde sagen, das Tiles, das gefällt mir lieber, weil du dann ja auch so kleine Miepelchen hast und man sieht das auch schneller auf dem Tisch, wo du jetzt welche Enden hast und so weiter.
Ich sage jetzt mal was ganz Unpopuläres. Meine Frau Andrea spielt das überhaupt nicht gerne. Sie findet es belanglos und langweilig. Und ich finde es so richtig gut. Mir macht das so super sehr viel mehr Spaß als das alte Roll and Ride, weil ich halt natürlich auch Plättchen legen kann. Das ist mir lieber. Mhm. Aber ich finde es auch viel übersichtlicher und viel klarer.
Richtig.
Und ich würde das jederzeit spielen wollen. Aber da bin ich da momentan relativ allein. Debbie, hast du eine der 28 Erweiterungen dir schon gegönnt?
Ich habe ja leider das Spiel selber noch nicht, aber das wird definitiv demnächst gekauft. Ich weiß jetzt gerade nicht genau, wie die Erweiterung heißt, aber es wird wohl die Farm-Erweiterung sein. Farmhaus heißt es, glaube ich, oder so.
Ja, ich habe da schon längst den Überblick verloren über die möglichen Erweiterungen, die es gibt. Wobei man ja sagen muss, dass auch im Grundspiel schon Variationsmöglichkeiten drin sind. Da sind Plättchen, die man kombinieren kann. Allein das finde ich schon richtig gut.
Ja, finde ich auch. Gut gemacht.
Annika, hast du noch was für große Mädchen gespielt?
Wir haben mit unserer Großen dann tatsächlich am Wochenende noch ein bisschen was gespielt. Foxy, ich möchte es nochmal sagen, wir haben Foxy gespielt, Jan-Dirk, wir haben Foxy gespielt.
Kennt ihr die Geschichte eigentlich? Warum sie Foxy ist immer so, bevor wir jetzt hier weitermachen?
Also da Foxy ja ein Merkspiel ist, ist eigentlich alles gesprochen, wenn es um dich geht.
Die Geschichte kurz erzählen, damit wir einmal kurz diesen, okay, wunderbar.
Oh ja, Jan-Dirk, bitte erzähle sie. Wir brennen alle darauf.
Okay, wir erzählen sie sehr, sehr gerne, Olli. Gar kein Problem. Also, wir hatten Schule und Spiel. Und wer hat das denn nochmal gezeigt? Irgendjemand hat das gezeigt?
Elke. Berlin. Nein,
Quatsch, hier, Elke war es nicht. Es war Stefan. Stefan. Genau. Liebe Grüße, Stefan, an dieser Stelle. Genau. Und der hat Foxy gezeigt. Und wir haben alle in der Gruppe Foxy gespielt. Und ich habe das einfach nicht verstanden. alle hatten so Punkte, ne, im Zweierbereich und ich hatte, boah, ich habe 37, das ist richtig gut. So viel kriegst du im ganzen Spiel gar nicht. Und dann war ich total stolz auf mich und hab das bis zum Schluss und, nicht verstanden.
Spoiler, er wäre der Einzige im Raum, der es nicht verstanden hat. Ja. Und deswegen war es irgendwie doppelt so lustig.
Ja.
Und
ja,
dann habe ich das, ich hab das dann in der Schule gemacht und dann sagte JD zu mir, das schaffst du nicht, die werden das alle nicht verstehen. Und dann habe ich gesagt, sie haben es alle verstanden und dann war es irgendwie noch ein bisschen blöd auf ihn.
Doof.
Es ist ein hervorragendes Spiel, das sich für den Einsatz in der Grundschule anbietet. Meine Frau Andrea hat das benutzt, um im Fremdsprachenunterricht für Kinder, deren Erstsprache eben nicht Deutsch ist, so Tiere, Zahlen und Farben so ein bisschen einzuordnen, über halt das Spiel. Und ich glaube, sie hat also locker eine dreistellige Anzahl von Foxy-Runden schon angeleitet. Sie ist es ein bisschen überdrüssig, aber es ist halt so, wie du gesagt hast, ne, es ist halt einfach eine tolle Erfahrung für Kinder, sich da die Dinge merken zu können. Und das haben wir ja schon öfters gesagt, jede Erfahrung eines Kindes einem Erwachsenen gegenüber bevorzugt zu sein und ein Spiel gewinnen zu können, ist eine tolle Erfahrung für die Entwicklung eines Kindes.
Absolut. Für meine Ehrenrettung, ich habe es mittlerweile auch gegen meine Tochter einmal fast gewonnen.
Ja, die hat schon halb geschlafen und hat vorher, was hat sie getrunken? Ein Brett mit Hubis oder so.
Schnapp-Hubi hat sie gespielt, in der Erwachsenen-Version. Oh mein Gott, ja.
Sarah, schnell, noch eine Spielerfahrung.
Da muss ich gerade mal eben überlegen. Ja, wir hatten ja am Freitag unseren Meeple-People-Treff und da habe ich Whistwood gespielt. Das ist so ein, auch im Grunde ein Plättchenlegespiel mit einer süßen kleinen Katze, die ein bisschen creepy drunter wegguckt. Es hat mich so ein bisschen an Cascadia erinnert, weil man so Wertungskarten hat, wie gewisse Symbole liegen müssen, damit man dann seine Punkte macht. Und man spielt es über 3 Runden und hat erst ein 4x4 Raster, dann ein 5x5 und dann ein 6x6 Raster. Das wurde mir erklärt. Ich habe gedacht, ja, easy. Aber es war überhaupt nicht easy. Also es war wirklich total hirnzermarternd. Und irgendwann hieß es, Sarah, ja, du bist jetzt am Zug und du musst jetzt mal, ja, aber ich weiß nicht, nehme ich jetzt den Hut, nehme ich den Kürbis? Ich weiß es nicht. Ich möchte kurz sagen, dass ich es gewonnen habe. Mit einem Punkt Vorsprung. Aber es war wirklich nicht ohne. Also es war schon hirnzwirbelig. War aber gut. Also hat mir gut gefallen. Kann ich
es soll Menschen gegeben haben, Sarah. Die haben das Spiel schon mal gespielt und die haben sich wahnsinnig über diese Kürbiswertung gefreut, um zum Schluss erfahren zu müssen, dass sie die ganze Zeit die Kürbiswertung falsch verstanden haben.
Und dann, ja, und ich war dabei und ich habe lauthals losgeprustet. JD hat das überhaupt nicht auf die Reihe gekriegt, aber alle Kürbisse genommen, die er überhaupt nur im
Spiel
finden
konnte. Ich
war so
stolz. Ich sag, geil.
Das klingt nach einer Foxy-Erfahrung.
Das klingt nach einer Foxy-Erfahrung, definitiv.
Zieht sich irgendwie durch.
Ja, es ist ein ganz schön komplexes Spiel, nicht von den Regeln, aber eben halt von den Arten und Weisen, wie du deine Plättchen anlegst, um Punkte zu bekommen. Zumal auch die Plättchen, die du offen aufgelegt hast, dann liegen bleiben und dann quasi ein neues Raster für die zweite und für die dritte Runde machen. Finde ich ein richtig gutes Spiel. Die Wertung ist ein bisschen Arsch, muss ich sagen. Es gibt allerdings auch eine Scoring-App. Da habe ich die Erfahrung gemacht, gerne 2x, 3x scannen, um zu gucken, ob dann wirklich auch alle Punkte da erfasst sind. Aber auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Spiel. Und wer Plättchen-Lege-Grübelspiele mag, da passt es auf jeden Fall rein.
Ja, ich fand es auch richtig, richtig gut. Kann ich empfehlen. Schönes Ding. Schön illustriert.
Steht dir noch ein Spiel, das du verstanden hast?
Oh, nee, dann bin ich raus. Also verstanden habe ich es nicht. Nee, wir haben Boss Fighters QR gespielt, meine Tochter und ich, und es ist ziemlich cool. Wir haben den Prinzen besiegt, das ist ja der erste Gegner, und diese Strohpuppe, hier dieses Tutorial. Aber ich mag dieses Spielprinzip, dass du eben deine Gruppe oder deinen Krieger zusammenstellst, du kriegst neue Karten. Das ist ein bisschen kampagnenmäßig, auch total schräg, dass ich das mag, aber das ist mit der App gut, total gut umgesetzt. Das ist für mich eine total sinnvolle Kombination aus App und Brettspiel, muss ich sagen. Das macht Spaß.
Du hast einen Trollkrieger gespielt, oder?
Zwergkrieger, aber ja. Genau.
Hast du es erraten?
Und meine Tochter war die Druidin, Elf-Druidin.
Debbie, hast du denn schon Erfahrungen mit Bossfighters QR?
Ja, ich habe auch eine Gruppe, mit denen ich das schon gestartet habe. Ich bin die gleiche Rolle wie deine Tochter. Ja, und ich mag das auch total gerne. Ich mag sowieso gerne Kampagnenspiele. Und ich finde es auch sehr gut umgesetzt mit der App, muss ich sagen.
Ich habe ja ganz große Freude daran, die Bosse zu besiegen. Deswegen spiele ich mit Johanna, Jonathan und Dirk immer auf der leichtesten Stufe. Und da strugglen wir schon, um durchzukommen. Aber da feiern wir uns richtig, wenn wir das mal gepackt haben. Und jeden Boss, den wir dann freischalten, der ist ja begleitet davon, dass du ein neues Kästchen aufmachen kannst, dass du nochmal neue Karten kriegst, magische Gegenstände und sowas. Das ist so gut. Also da wird sowohl mein Glückszentrum als auch meine Sammelleidenschaft so ein bisschen befriedigt. Also mit Bossfighters QR, da ist ein wirklich ganz, ganz, ganz tolles Spiel gelungen. Nichtsdestotrotz, weil die App reibungslos funktioniert. Ich hatte keine einzige Situation. Manchmal raffe ich es nicht, wann ich meinen Namen dann am Anfang eingeben muss und dann heiße ich halt anders, als ich wollte. Aber selbst das kannst du nochmal korrigieren. Ja, ich glaube, im Mai wird dieses Spiel auf jeden Fall diskutiert werden, wenn es darum geht, dass die ersten Kandidaten für das Spiel des Jahres so unter der Hand gehandelt werden. Debbie, du noch schnell was du gespielt hast, was dir in positiver oder negativer Erinnerung geblieben ist?
Ja, ich habe noch Rock Hard 1977 ist es gespielt. Ich habe nochmal schnell in meine App geguckt hier. Ich mache im Januar immer mit zwei Freundinnen Brettspielwochenende. Das heißt, da kamen Unmengen von Spielen auf den Tisch. Und Rock Hard ist ein Spiel, was ich hier selber habe. Und, ich mag sowieso gerne das Thema, wenn man so, ja, Musiker und so. Ich bin selber überhaupt nicht musikalisch, aber irgendwie gefällt mir das. Das Schöne ist halt, dass man sich da so aufbaut und dass man am Anfang geht man einen ganz normalen, banalen Job hinterher, um sich dann nach und nach seine Karriere aufzubauen als Musiker. Und jeder hat so sein eigenes Charaktertableau und seine eigene Vorgeschichte. Und das ist schon, also es macht sehr viel Spaß, muss ich sagen.
Findest du, dass das Spiel einen besonders hohen Wiederspielwert hat oder lebt es für dich auch so von diesem, ja, jetzt tauche ich mal ganz kurz in die Lederhosen eines meiner Lieblingsmusiker. Das ist nämlich so für mich so ein bisschen der Knackpunkt bei Rock Hard 1977, dass ich das Gefühl hatte, naja, ich habe es gespielt, ich habe es erlebt, brauche ich jetzt eigentlich gar nicht mehr so als Spielgefühl.
Ich hatte es jetzt dreimal gespielt und ich muss sagen, ich hatte auch tatsächlich Lust, es nochmal zu spielen. Ich denke schon, dass es nach einer gewissen Zeit ausgespielt ist, sage ich mal so. Aber es kommt ja auch selten vor, oder was heißt selten, aber wie oft spielt man Spiele tatsächlich schnell hintereinander? Bei mir kommt das eigentlich selten vor, dass es dann so kurz hintereinander ist. Deswegen im halben Jahr, warum nicht nochmal zwei Partien hinterher?
Das war schon aus der Lameng und Debbie und Sarah, ihr habt euch aus Tobias großer Angebotsliste euer Lieblingsthema rausgesucht. Drei Themen standen für euch zur Auswahl. Sarah, was habt ihr euch geschnappt für die heutige Folge?
Also es geht um Gateway-Spiele und irgendwas mit, wir assimilieren Menschen in unsere Bubble.
Genau, ist vielleicht jetzt eher bedrohlich, als wir das ungefähr so haben wollten, aber es geht eben genau darum, es sind die Spiele, die ihr euch ausgesucht habt, nach der Spielerfahrung, die Menschen sagen, oh ja, das war so gut, ich glaube, ich mag das Brettspielen. Deswegen, Widerstand ist zwecklos. Ihr werdet heute zusammen mit Annika und JD eure Spiele vorstellen, mit denen ihr diese sehr guten Erfahrungen gemacht habt, Menschen in unserem Hobby willkommen zu heißen, ihnen den Weg zu ebnen von den Klassikern, die sie kennen, die wir alle gar nicht so geil finden. Aber bevor wir rausfinden, wer von euch anfängt, lasst uns was Neues ausprobieren. Es gibt eine neue Rätselquizreihe von Topspieler aus dem Frechverlag. Und zwar heißt das Clue 5 oder Clue 5. Ich nenne es jetzt einfach mal Clue 5. Und bei Clue 5 müsst ihr anhand von 5 aufeinander folgenden Hinweisen am Schluss auf eine Lösung kommen. Sagen wir zum Beispiel mal 5 lebt in Ostfriesland. Keiner hat eine Ahnung, was das sein könnte. Clue 4 hat keinen Bart. Oh, das schränkt das Ganze schon ein bisschen ein, weil es können ja dann 3 sein. So, und der nächste und der dritte und so. Pass auf, ich werde euch etwas, weil wir ja auch Musik im Podcast mögen, etwas aus der Box Clue 5 Rock and Pop raten lassen. Und die erste Person, die die richtige Antwort hat, ist dann eben auch die Person, die beginnt, die Spiele vorzustellen. Und die anderen, die mogeln wir dann einfach so ein bisschen rein. Alles klar? Dann geht es los. Ihr braucht keinen Buzzer, ihr braucht einfach nur die richtige Antwort. Rock Pop 5. 2021 erschien der Dokumentarfilm The World's a Little Blurry und ermöglicht einen Einblick in das Leben der jungen Sängerin. Kein Problem, müsst ihr noch nicht wissen. 4. In einem Musikvideo posierte die gesuchte Sängerin mit Spinnen vor der Kamera, die unter anderem aus ihrem Mund liefen. Was ihr nicht sehen könnt, ist Achselzucken. Und ein bisschen angeekeltes Spinnenfeedback. 3. Ihr Album When We Fall Asleep, Where Do We Go brachte ihr den Internationalen Music Award in der Kategorie Beginner ein. Oh mein Gott, es tut mir leid. Wir podcasten hier mit alten Menschen.
Aber echt? Ich dachte, ihr seid eingefroren, aber nein, ihr seid auch einfach ratlos. Okay, cool. Danke.
Mein Spotify-Alter ist 26. Geil, das möchte ich kurz 62. eben reinwerfen.
Echt träge? Okay, lass mir das.
2. Sie nahm ihren Song Ocean Eyes, der auf der Plattform Soundcloud durch die Decke ging, noch vor ihrem 15. Lebensjahr auf.
Coole Frau.
Wow.
Kann man aber machen.
1. Für ihren Bond-Hit No Time to Die and What Was I Made For aus dem Barbie-Spielfilm erhielt sie jeweils einen Oscar.
Adele.
Hätte ich jetzt auch geraten, tatsächlich.
Nee.
Adele ist leider nicht richtig.
Sie hat Sky-Folge gesungen, aber ja, ich ja, hatte auch...
Genau, ich hatte Adele lag mir auch aufgezogen, aber...
Lady Gaga.
Okay, die erste Person, die von euch Billie Eilish sagt, beginnt.
Gemeinsam scheitern ist doch was Schönes.
Geil. Okay, ich stelle hiermit fest, die Reihenfolge ist Debbie, Annika, Sarah, dann wieder Debbie, JD, dann wieder Sarah. Und ihr habt euch nicht mit Ruhm bekleckert. Aber mir ging es ja auch so, als ich das zum ersten Mal gespielt habe im Rahmen des Bibelradios, da habe ich also auch total versagt in der Kategorie, das war glaube ich Literatur. Ja, verkackt jetzt.
Warum hast du nicht die Backstreet Boys Karte genommen? Die
ja,
hätte ich gewusst.
Weil ihr ja wusstet, was die Backstreet Karte ist. Die habe ich ja auf Instagram gepostet.
Das hätte ich jetzt gefeiert.
Debbie, dein erstes Spiel in der Kategorie Widerstand ist zwecklos. Spiele, mit denen du oder andere ins Hobby geführt hast.
Ja, ich fange an mit Takenoko. Das ist von Pegasus 2014 erschienen. Und das ist so ein Spiel, das stand eine ganz lange Zeit bei mir hochkant im Regal. Und ich bekomme natürlich auf Gesuch von Leuten, die nicht spielen. Und es war immer so, wenn jemand kam, dass er das Spiel gesehen hat und hat gesagt, boah, das sieht so süß aus. Und dann haben sie sich das rausgeholt, haben sich das angeguckt. Dann habe ich denen gezeigt, ach, schaut euch doch mal diese süßen Miepel an, von dem süßen Panda-Bär. Und da war gleich, oh ja, das müssen wir unbedingt mal spielen. Und dann wurde meistens auch gleich ein Spieleabend ausgemacht. Genau, also wir pflegen gemeinsam einen Bambusgarten und versuchen mit Hexagonfeldern einen gemeinsamen Bambusgarten aufzubauen. Jeder hat aber seine eigenen Zielkarten, die er erfüllen möchte. Der möchte vielleicht ein bestimmtes Muster an Hexagonen haben. Ein anderer möchte aber ein anderes haben. Das heißt, man könnte sich etwas verbauen, aber meistens läuft das Spielen so ein bisschen ja harmonisch neben sich her. Genau, man arbeitet seine Ziele, Zielkarten ab. Man kann den kleinen Panda-Bären durch den Garten laufen lassen. Der frisst aber dann Bambusstücke. Und man kann den Gärtner durch den Garten schicken, dadurch wachsen dann wieder Bambusstücke nach. Und ja, das macht ganz viel Freude, auch bei Kindern, muss ich sagen. Also meine Tochter ist 8 und die spielt das auch total gerne. Aber auch in Erwachsenenrunden kommt das super gut an. Schon alleine, weil man halt gemeinsam an einer Sache baut und man sich oft eher über den kleinen süßen Panda ärgert, als über die Mitspieler.
Der ist echt süß. Das ist total süß gezeichnet, ja. Dem kann man gar nicht böse sein.
Und es hat ja auch ein süßes Comic noch, also ein süßer Comic ganz am Anfang. Man hat ja diesen Vielfraß-Panda von König bekommen, glaube ich, und muss jetzt irgendwie damit zurechtkommen, dass der in unserem Garten rumläuft.
Magst du noch sagen, wer sich das Spiel ausgedacht hat?
Ja, das ist, jetzt gucken, dass ich es auch richtig ausspreche, Anton Bauser ist das. Genau, und es kam bei Martha Gott 2011 das erste Mal raus.
Genau, und 2012 ist es in Deutschland dann bei Pegasus erschienen. Mittlerweile gibt es auch eine Erweiterung, die Chiblis-Erweiterung. Da richtig. Kommt zum knuddlichen Panda noch eine knuddliche Panda-Dame dazu.
Mhm, und keine Baby, also Kinder.
Und das Spiel hat ja so einen besonderen Clou, dass du eben die Bambusstangen aufeinander stellst bis zu der Höhe von 4. Und zumindest mal in meiner Spielausgabe ist das eine total wackelige Angelegenheit.
Findest du?
Ja, die biegen sich da schon nach links und rechts und das ist auch dann schon mal passiert, dass es nochmal runtergefallen ist.
Ja gut, okay, das kann schon passieren, ja. Aber es macht wirklich Spaß, muss ich sagen.
Annika, ist Takenoko ein Spiel, das bei euch schon gespielt wird?
Nein, leider noch nicht. Ich hatte es ein paar Mal in der Hand wegen dieser niedlichen Illustrationen. War dann immer so, aber wie das dann so ist, wir hatten schon 1000 Spiele, die wir noch nicht gespielt haben im Regal und dann habe ich es immer wieder stehen gelassen. Aber jetzt muss es her.
Freut mich.
Das ist überhaupt kein Grund, ein Spiel nicht zu kaufen. Also, sorry.
Ja, genau. Also, Entschuldigung, was soll die Industrie sagen? Ich kaufe kein Spiel, weil ich schon so viele Spiele im Regal habe.
Bitte.
Unsere ganze Existenzberechtigung des Podcasts ist hier mit.
Das war auch einfach der falsche Zeitpunkt.
Ah, du gehst unglaublich rational an solche Sachen ran. Lass das bitte.
Ja, habe ich heute. Ich war heute in Oldenburg unterwegs mit meinen zwei Töchtern. Da war ich nicht sehr rational. Da haben wir auch drei neue Spiele gekauft, tatsächlich. Ja.
Oh, welche denn? Welche denn?
Ja, da kommt der Wurm raus. Ich kannte das Licht tatsächlich auch, aber es ist aus der Reihe von Da ist der Wurm drin. Kommt der Wurm raus. Es ist ganz niedlich. Also, ist auch ein Kinderspiel halt, ne? Und Dream Dragon Dream habe ich mir endlich zugelegt und Sky Joe Junior für die Kleine jetzt auch, genau. Weil die möchte jetzt gerne jeden Abend einen Spieleabend machen, das geht natürlich nicht, aber wollte ich dann doch ein bisschen was Neues eben einmal anbieten wollen.
Sarah, ist Takenoko denn auch ein Spiel, das bei euch auf dem Spieletreff gespielt wird?
Auf dem Spieletreff habe ich es tatsächlich noch nicht gesehen, obwohl ich es ein paar Mal auch mit hatte, um es anbieten zu können. Das Witzige ist aber, dass Debbie und ich natürlich vorher über die Spielauswahl gesprochen haben und bei uns war beide Takenoko so auf der Liste. Also hat wirklich seine Daseinsberechtigung als Gateway-Spiel.
Dann bin ich mal sehr gespannt, Annika, welches Spiel du ins Rennen schicken wirst, um das Schackwiesel der Folge.
Ja, es ist super, dass ich vor JD dran bin, sonst hätten wir uns nämlich wahrscheinlich gekloppt, weil wir beide dasselbe hatten, unabhängig voneinander tatsächlich. Ich werf mal Strike in den Ring. Das Würfelspiel Strike, der große Wurf, ich finde das super. Also ich habe damit auch schon viele Menschen, die eigentlich nicht unserem Hobby so zugewandt sind, möchte ich sagen, begeistern können. Es ist ein Würfelspiel mit einem Push-Your-Luck-Mechanismus, kann man das so sagen? Ja, ne, oder? So, ja. Und man versucht immer Pärchen zu erwürfeln und kann halt selber entscheiden, wie viele Würfel man sozusagen ins Rennen werfen möchte, bis man dann doch ausgibt oder aufgibt oder halt, ja, und wer als erstes keine Würfel mehr hat, hat verloren. Aber ich finde, bei dem Spiel macht es gar nichts, wenn man raus ist, weil einfach die ganze Zeit was passiert und es einfach super spannend ist, mit den anderen mitzufiebern und zu gucken, ja, wer schafft jetzt das nächste Pärchen, wer verzockt sich. Ja, ich finde das super.
JD.
Olli.
Hat sie gerade gesagt, es macht eigentlich gar nichts, wenn man bei Strike raus ist.
Bei normalen Menschen. Ich muss es eben eingrenzen bei normalen Menschen.
Wenn man nicht zwangsläufig gegen den einzig wahren Stefan und Daphne spielt, ja, dann ist das wohl so. Dann fiebert man, es soll Menschen geben, die tun das. Aber wir haben ja sang- und klanglos den zweiten Platz gemacht von zweien.
Die vier wollen diese Trophäe jetzt behalten?
Ja, habe ich auch gehört.
Ich auch.
Aber nein, oder?
Aber ich habe lauthals gelacht.
Hiermit ist die Revanche eingefordert.
Richtig, ich habe meinen großen ausfriesischen Bauch gehalten, habe gemacht, als ich das gehört habe. Und,
beim Blauwal aber auch.
Beim Blaubarschbuben. Ja, wie man hier in Ostfriesland nicht sagt. Ja, genau.
Ja. Habt ihr denn da eigentlich auch das große Strike gespielt? Oder war das,
ja.
Das
tatsächlich? Ja, tatsächlich.
Und da war die Enttäuschung noch umso größer.
Ist der Begriff mit einer Badewanne würfeln gar nicht so weit weg. Das war schon witzig.
Wir hatten ja tatsächlich auf unserem Community-Treffen alles wegen Podcasten überlegt, ob wir einen Pärchen-Strike machen, um zu gucken, wie sich die Pärchen entzweien. Weil das ist nämlich nicht so harmonisch, wie du das immer wieder sagst, Annika.
Also die einen sagen so, die anderen sagen so. Ne? Also da hast du natürlich recht, das ist so ähnlich wie bei der Regenbogenstrecke von Mario Kart. Das Konfliktpotenzial ist hart erhöht. Aber in den Runden, wo ich das gespielt habe, also wir haben ja unseren 10. Hochzeitstag letzten September gefeiert, da kam das auch auf den Tisch. Also da hat sich niemand gekloppt. Also mein Mann und ich sind immer noch verheiratet.
Die anderen aber nicht, die Damen. Aber das
Sarah, Debbie, erkennt ihr das Konfliktpotenzial von Strike an, weil ihr es richtig spielt? Oder ist es für euch auch so ein Kuschelspiel? Oh, wir freuen uns mit den anderen.
Das habe ich so überhaupt nicht gesagt. Also in Ostfriesland sagt man Harry Jasses, Olli.
Ja, genau. Harry Jasses, Olli. Geil.
Ja, ich muss gestehen, ich habe es noch nicht gespielt.
Oh.
Ich habe es tatsächlich auch noch nicht gespielt, aber es klingt großartig.
Ja. JD, bitte ändere das bei nächster Gelegenheit. Ja. Freitags in Westoberledingen.
Genau. Du könntest auch ihr Hofe alternativ sagen, das ist einfacher.
Jehova.
Oder WOL, das reicht auch.
Genau, ich finde ja Meeple People total schön und für mich ist das jetzt Meeple Peoplingen.
Okay.
Nee. Es wird irgendwie nicht besser, oder?
Nein.
Warum?
Sarah, schnell, dein erstes Spiel. Achso, Annika, ja. Lass uns noch gemeinsam darauf hinweisen, dass das Spiel von Dieter Nüssle entworfen wurde.
Ja. Dem einzigwahren Dieter Nüssle. Genau, im Ravensburger Verlag erschienen von 2021.
Nee, 2000 viel älter, oder? 2012
also, ich habe jetzt eine Version gefunden von 2021, aber wahrscheinlich habe ich den Faktencheck nicht bis zu Ende geführt.
Ist schon ewig alt, aber wird auch immer wieder aufgelegt.
Und falls Dieter Nüssle, der einzig wahre Dieter Nüssle, das hört, ich habe einmal mit dem falschen Dieter Nüssle telefoniert, aus Versehen, bitte melde dich bei uns. Ich habe eine Frage an dich.
Foxy kommt immer wieder, ne? Spielt so über dir.
Oh, schön.
Sarah, rette mich.
Ich versuch's. Ja, als wir uns das Thema entschieden haben, habe ich natürlich überlegt, was nehmen. Und ich bin so jemand, wenn ich zu Leuten hingehe, dann habe ich immer Spiele mit und ich überlege immer, was sind das für Leute und wie hole ich die am besten ab und bringe die mit mir an einen Tisch. Und ich habe ein Spiel, das begleitet mich wirklich schon sehr, sehr lange in der schönen ersten Auflage. Ich finde die zweite tatsächlich nicht so schön. Und es ist Camel Up.
Ah, Camel Cup.
Camel Cup.
Ich habe nachgeguckt, es heißt Camel Up bei Boardgame Geek. Es ist von 2014, es ist sogar Spiel des Jahres gewesen und es ist von Steffen Bogen. Das kann ich jetzt, ist bei Pegasus erschienen. Bei meinem zweiten Spiel werde ich das nicht so einfach sagen können, da brauche ich Hilfe.
Wir sind da.
Ich hatte kein Französisch, aber egal.
Wir scheitern gemeinsam.
Ja.
Das ist gut. Das kennen wir ja jetzt schon vom Auswahlverfahren gerade.
Genau.
Genau, und ich habe überlegt, ich finde es immer schön, gerade bei Leuten, die so ein bisschen frisch im Hobby sind oder die irgendwie da eintauchen wollen, irgendwie ein Spiel zu haben, was so ein Gemeinschaftserlebnis schafft, wo nicht jeder irgendwie Plättchen für sich legt oder irgendwie so alleine gelassen ist. Und bei Camel Up spielen wir Scheichs, reiche Personen, die ja irgendwo im Orient unterwegs sind und auf Kamelrennen wetten. Und das ist super süß gemacht, das Spielfeld. Da ist halt diese Rennbahn und man hat bunte Kamele und man hat eine Pyramide mit farbigen Würfeln. Und wenn man dran ist, kann man sich entscheiden, dass man einmal diese Pyramide würfelt und was für ein farbiger Würfel daraus kommt. Die entsprechende Farbe an Kamel setzt man weiter. Dann kann man auf das Olle und das tolle Kamel wetten, also schon mal wetten, welches Kamel gewinnt das dann? Geht das erst über die Ziellinie oder halt als letztes? Man kann auch so Oasenplättchen setzen, um das Rennen ein bisschen zu beeinflussen, dass das Kamel noch so einen Schub kriegt und man kann auf die einzelnen Etappen wetten. Also es ist von dem, was man machen kann, auch jetzt nicht so kompliziert. Da habe ich auch noch nie Probleme gehabt, dass jemand das jetzt irgendwie nicht verstanden hat. Und der Clou bei dem Spiel ist, deswegen heißt es Camel Up, dass die Kamele, die auf einem Feld landen, auch übereinander gestapelt werden. Und dann, wenn das untere Kamel noch nicht dran war, kann es die anderen Kamele mitnehmen. Und es ist super witzig und alle sitzen immer am Tisch. Und ja, ich glaube, das gelbe Kamel. Aber wenn jetzt der Würfel noch kommt, oh nee, dann kann das blaue Kamel noch. Aber da liegt noch die Oase und es ist super schön kommunikativ. Und da sind irgendwie alle immer so mit dabei. Deswegen mag ich das so gerne, obwohl es schon doch ja ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Die zweite Auflage ist ein bisschen hübscher, finde ich tatsächlich. Die hat aber das Kamel, was rückwärts läuft. Und dieses Kamel macht mich völlig fertig. Ich habe das einmal gespielt und habe gleich gesagt, nee, das ist es nicht. Ich werde meine erste Auflage ewig behalten, weil dieses rückwärts laufende Kamel macht mich fertig. Achso, ja, ganz kurz, gewonnen hat übrigens, wer am Ende dann das meiste Geld hat, weil man bekommt dann für richtige Etappen, die man getippt hat und natürlich auch am Ende für das Olle und das tolle Kamel jeweils Geld und wer am meisten Geld hat, hat gewonnen.
Und du hattest natürlich vollkommen recht, das Spiel heißt Camel Up, aber in Deutschland bei Pegasus ist es erschienen, da ist die Schrift so angeordnet, dass viele Leute gesagt haben, es hieße Camel Cup, weil das C nämlich dann noch irgendwie sich mit dem Up verschmolzen hat. Aber es ist eben Camel Up, du hast es schon gesagt, weil die Kamele eben auf dem Rücken anderer Kamele weiterreiten können. Du hast gesagt, Unterschied erste Ausgabe und weitere Ausgaben. Es hat sich auch mittlerweile etwas an der Qualität getan, oder? Die Pyramide ist doch auch verändert worden?
Ja, genau. Ich habe noch das mit der Papppyramide. Meine Pyramide fällt auch schon so ein bisschen auseinander. Und in den neueren Auflagen ist es tatsächlich eine aus Kunststoff, die deutlich stabiler ist. Das ist auf jeden Fall gut gemacht worden. Aber das rückwärts laufen kann der Kamel, das geht gar nicht.
Ich möchte an dieser Stelle noch mal kurz darauf hinweisen, dass Strike auch ein sehr schönes Gemeinschaftserlebnis sein kann. Bevor ich hier von zwei Herren in dieser Runde ständig unterbrochen wurde, das möchte ich nur noch mal eben kurz einwerfen. Aber Camel Up, super.
JD, du und Camel Up?
Ja, finde ich super. Da gibt es auch die Erweiterung, gab es mal, oder gibt es wahrscheinlich immer noch, und die hat das nochmal um so ein paar Module erweitert. Die fand ich auch gar nicht so schlecht. Kennst du die Erweiterung, Sarah? Oder Debbie, kennt die eine von euch?
Nee, Erweiterung kenne ich nicht. Ich bin auch tatsächlich nicht so der Erweiterungsfan. Meistens finde ich das Grundspiel irgendwie rund, da muss dann nichts noch dazu. Aber ich werde natürlich, weil du es jetzt gesagt hast, nachher mal gucken, ob das mein Lieblingsspiel noch verbessert.
Genau, also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, kannst du noch auf mehrere Sachen wetten. Irgendwie gibt es einen Fotografen und dann, wenn das Kamel da vorbei ist, gibt es ein Foto und dann gibt es Geld. Also es sind noch ganz nette Ideen dabei. Also es ist, einige sind Hanebüchen, aber ja, wenn du es mal für einen Zehner abgreifen kannst, würde ich sagen, dann Attacke.
Klingt niedlich.
Ja, in der Realität wird wahrscheinlich die Erweiterung zu horrenden Preisen angeboten, bis es irgendwann die Camel-Up-Big-Box geben wird, in die dann alles reingeklunscht wird. Die kostet dann am Anfang 79 Euro und dann nach 4 Monaten nur noch 29.
Ich glaube, das war in der letzten Alhambra-Family-Big-Box oder so. Da war auch Camel-Up mit drin. Die haben jetzt auch genau.
Erste Runde ist vorbei. Wir haben 3 Spiele schon einmal gehört, die sich dazu eignen, mit Harmonie und Wohlklang am Spieltisch einherzugehen. Und wir eröffnen die zweite Runde mit dem zweiten Spiel, das euch Debbie vorstellt.
Ja, dieses gemeinsame Glücksgefühl habe ich auch berücksichtigt bei meiner nächsten Wahl. Und zwar Bombusters von Pegasus. Das ist ja 2024 im Englischen und auch ein paar Monate später schon im Deutschen erschienen. Und ich denke, ihr werdet Bombusters alle schon gespielt haben, oder?
Nee, ich tatsächlich nicht. Okay. Ich oute mich hier. Ich habe es noch nicht geschafft. Ich hatte noch keine Muße dazu, sage ich es mal so. Ich möchte nicht sagen, ich hatte keine Zeit, weil das wäre nicht richtig, aber ich hatte noch keine Muße dazu.
Also ich kann es nur sehr empfehlen. Wir spielen das rauf und runter in unserer Gruppe. Ich weiß jetzt auch gar nicht, bei welcher Mission wir sind, weil ich gar nicht so wirklich darauf achte, sondern, also ich freue mich immer, wenn wir eine Mission weiterkommen, aber ja. Erstmal zum Grundlegenden. Es ist halt, wie gesagt, bei Pegasus 2024 erschienen. Es ist auch Spiel des Jahres 25 geworden. Der Autor, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, ist Hisashi Hayashi. Und es ist halt ein kooperatives Deduktionsspiel, bei dem wir versuchen, ja, wir haben alle einen Kabelhalter. Jeder hat darauf Kabel mit verschiedenen Zahlen. Und jede Zahl gibt es 4-mal im Spiel. Ja, ich versuche halt, wenn ich jetzt zum Beispiel die 2 auf der Hand habe, versuche ich bei meinen Mitspielern zu erraten, wer die andere 2 hat. Und damit ist es leider nicht getan, sondern ich muss auch die genaue Position auf dem Kabelhalter bestimmen, wo diese Zahl, dieses Kabel sich befindet. Ja, an dem Tisch entsteht immer so eine Spannung, weil man versucht, keinen Fehler zu machen. Und gleichzeitig ist man darf halt ja auch nicht wirklich darüber reden, was ich habe. Man denkt aber zwischendurch laut, verrät dann schon wieder irgendwas, was man eigentlich gar nicht hätte verraten dürfen. Und wir lachen sehr, sehr viel am Tisch, wenn wir das haben, wenn wir spielen. Und das Schöne ist einfach, dass die Regeln am Anfang super einfach sind, da es halt wie ein Tutorial aufgebaut ist. Wir haben am Anfang ganz wenig Regeln und mit jeder Mission, die wir weiterkommen, kommen Regeln dazu. Es wird schwieriger, manchmal steht die Zeit im Nacken und manchmal hat man noch ein paar Hilfsmittel dazu. Manchmal darf man auf einmal irgendwelche Sachen nicht sagen, muss was anderes sagen. Und also es ist wirklich spannend und ich bin sehr froh, dass es 66 Missionen hat. Davon bin ich noch eine Weile entfernt, obwohl wir schon so oft spielen. Und ich habe auch noch eine kleine Promo dabei. Also ich, ja, für mich das Spiel überhaupt und vor allem mit 9 Spielern sehr gut spielbar.
Ja, was sagt denn da unser Kooperationsliebhaber 2026, Jan-Dirk Steffens, dazu?
Nix. Nein, der mag tatsächlich Bombusters auch sehr gerne. Der ist sogar so weit gegangen, dass er sich hat zum Geburtstag damals was hat drucken lassen aus dem 3D-Drucker, diese Leisten. Dann kannst du nicht viel einfacher kommunizieren, weil das mit Buchstaben noch klarer gekennzeichnet ist, welches du meinst.
So. Ja, das habe ich auch.
Das erleichtert die Kommunikation tatsächlich um einiges. Und ich mag genau, Debbie, wie du auch, dass es dann, ne, dass du bei einigen nicht reden darfst. Bei den einen hast du dann gelbe und rote Kabel oder unterschiedliche Anzahl und du weißt nie, welches raus ist. Und ja, die Lernkurve ist ziemlich steil und hoch, will ich meinen. Also, und das sorgt für immer gute Stimmung am Tisch.
Auf jeden Fall. Wir spielen es meistens, wenn wir schon so richtig gar sind. Also wenn wir schon so 2, 3 andere Spiele gespielt haben. Wir wollen eigentlich nach Hause, aber komm, eine Runde Bombast, es geht noch. Dann wird dann meistens 3 raus. Und dann ist man ist einfach fertig und lacht die ganze Zeit. Und gleichzeitig ist man auch so, nicht verspannt, sondern angespannt.
Also, verspannt auch manchmal, ja.
Wahrscheinlich auch, ja. Und diese Kabelhalter habe ich auch, weil das macht es doch um einiges leichter.
Ja.
Sarah, bist du Teil dieser Absacker-Runden mit Bombasters?
Ja, tatsächlich. Letzte Woche war ich zum ersten Mal Teil dieser Gruppe und kann dieses Gemeinschaftserlebnis nur zurückgeben. Ich habe das erste Mal Bombasters vor, ich weiß gar nicht, einem halben Jahr gespielt und habe gedacht, oh mein Gott. Aber man kommt auf jeden Fall rein und also mittlerweile finde ich es auch richtig gut. Man braucht aber, glaube ich, auch so ein bisschen die richtige Runde dafür. Man darf das, glaube ich, auch nicht zu verbissen sehen. Man muss da ein bisschen locker flockig rangehen und muss so ein bisschen sich einfach drauf einlassen. Und wenn jemand mal einen Fehler macht, ja, dann ist das halt so. Dann fliegt man halt in die Luft. Ja.
Passiert halt.
Und der darf nicht mehr mitspielen.
Nie wieder.
Nie wieder.
Und dann
wird er
nicht zum Geburtstag eingeladen. Genau.
Also bitte versteht das, was ich jetzt sage, nicht als Bewertung, aber für mich wäre genau Bombasters das Spiel, das ich überhaupt gar nicht als Gateway-Spielen nennen würde, sondern wirklich als brutal anstrengendes, richtig herausforderndes, kooperatives Spiel. Ich habe alle 66 Missionen durchgespielt, eigentlich gelogen. Ich habe nur 65 Missionen durchgespielt, weil die 65. Mission nicht im Zwei-Personen-Modus funktioniert hat. Die mussten wir überspringen. Das war ein richtiger Downer. Für mich ist das ein Spiel, das in die Kategorie gepasst, Spiele, die erst auf dem zweiten Blick so zu richtig zur Leidenschaft und zur Liebe wurden. Sofern ihr unserem Podcast folgt, wisst ihr ja, dass für mich Bombasters eine total langweilige Spielerfahrung war, bis ich es mit 2 Personen gespielt habe. Und dann gab es kein Halten mehr. Dann haben wir es durchgespielt und jede noch so kleine Bewegung des anderen, jedes Zucken mit dem Augenlid konnte ein wichtiger, wertvoller Tipp sein, wie es weitergeht. Aber so richtig, also wenn ich mir jetzt gerade überlege, ich gehe jetzt auf einen öffentlichen Spieltreff und ich hole mir ein paar Leute an den Tisch und sage, du, pass mal auf, ich erkläre euch jetzt mal ein hochkomplexes, kooperatives Spiel, bei dem ihr nicht reden dürft. Wow, also ich wäre da außerhalb meiner Komfortzone, aber wie gut, dass das bei euch klappt und ich habe ja heute auch gar nichts zu melden diesbezüglich.
Also ich finde tatsächlich, ich habe das jetzt schon mit mehreren gespielt, die noch nicht wirklich im Hobby sind, aber auch immer wirklich den Anfang, also sich die ersten Missionen, also die Ausbildung der Bombenentschärfer, dass ich das mit denen gespielt habe. Und das waren dann ja auch nur so, ich glaube, 6, 7 Missionen und dann ist der Abend halt auch einfach vorbei und die waren alle gleich heiß darauf weiterzuspielen. Also ich finde schon, dass man das auch mit Leuten spielen kann, also dadurch, dass es halt wie ein Tutorial aufgebaut ist.
Die ersten 5 Missionen habe ich gespielt und wollte nur flüchten. Also das fand ich total Banane. Aber wie gesagt, Bombasters und ich haben ein kompliziertes Verhältnis zueinander. Aber wir lieben uns mittlerweile, wir sind uns treu.
Beziehungsstatus, es ist kompliziert, Olli. Ja, ja.
Ja, genau. Ja.
Ich wollte es gerade sagen.
Didi, mach doch mal das Spielleben leichter mit deiner Eingabe zu Spielen, die andere Menschen an den Spieltisch locken sollen.
Ja, ich habe lange überlegt, eigentlich wollte ich ja Strike nehmen und ich kann noch ganz viele Honorable Mentions gleich preisgeben, weil das ist natürlich absolut mein Thema. Menschen ins Spiel bringen und das mit möglichst leichten Spielen, mit niedrigschwelligem Einstieg und so weiter. Ich habe mir überlegt, okay, was nehme ich? Ich hätte gerne einen aktuellen Titel genommen. Mache ich heute auch. Ich hätte gerne irgendwas genommen, was eine App mit einbezieht. Habe ich. Check. Und ich habe etwas genommen, was bei Boardgame Geek eine 7,7 hat. Das war allerdings kein K.O.-Kriterium. Aber das will ich auch mal gesagt haben. Ich wollte aber etwas haben, was so in 10 Minuten gespielt ist, Maximum. Habe ich. Check. Und ich wollte irgendwas haben, was mit Space-Thema ist. Ha, weil ich liebe Space-Themen. Jedes Spiel mit Space-Thema ist ein gutes Spiel. Naja, fast. Steile These. Aber Lightspeed Arena ist ein absolut cooles Spiel. Es ist hektisch, es ist chaotisch und in der Auflösung sorgt das immer für absolutes Wow und ach fuck und nicht gesehen. Und ja, was machen wir? Wir haben jeder, ich meine, 8 Plättchen. Auf den Plättchen sind verschiedene Raumschiffe drauf. Und diese Raumschiffe schießen in verschiedene Richtungen. Und es gibt 3 Arten von Strahlen. Es gibt einmal den, ich glaube, grün, macht 1 Schaden, der gelbe macht 2 und der rote, dicke, macht 3 Schaden. Jeder hat seine eigene Station auch noch und ich kriege für verschiedene Sachen Punkte. Wenn wir dran sind, haben wir die App, die macht den Timer. Wir haben 10 Sekunden lang Zeit, in einer abgesteckten Arena eins unserer Raumschiffe, also wir ziehen das verdeckt, und eins unserer Raumschiffe irgendwo hinzulegen. Und wir wollen das möglichst so legen, dass es entweder auf den Meteoriten schießt oder die beiden, die da sind. Es gibt einmal die normalen Meteoriten, dann gibt es noch Meteoriten, die ewige Boni bringen. Oder wir wollen möglichst die gegnerischen Schiffe kaputt machen. Dafür kriegen wir Punkte. Übrigens für Meteoriten kriegen wir auch Punkte. Und auch um die gegnerische Basis zu zerstören, kriegen wir ebenfalls Punkte. Und das wollen wir möglichst tun. Was wir nicht wollen, unsere eigenen Sachen zerschießen, passiert öfter, als man meint, oder einfach auch ins Nichts zu schießen. Die App kommentiert das immer hervorragend, wenn man das genauso macht. So, und das Ganze dauert dann 80 Sekunden, weil 8 mal 10 Sekunden. Und dann ist das ganze Spiel quasi auch schon gelaufen. Und dann muss man ein Foto von der ganzen Geschichte machen. Und da funktioniert die App auch hervorragend, wie ich finde. Also ich habe bisher noch keinmal gehabt, dass die App es nicht gut funktioniert hat. Also du fotografierst das, dann sagt sie immer, es ist Spieler 8 mit 8 Plättchen, Spieler Gelb mit 8 Plättchen und zweimal normale Meteoriten oder Meteoriten mit dem Modus, Meteoriten mit dem Modus. Und dann spielt quasi, wird die ganze Schlacht quasi nachgespielt. Und jedes Schiff hat ja eine Nummer von 1 bis 8 und das sind auch gleichzeitig die Reihenfolgen. Also erst werden die Schiffe mit der 1 abgewickelt, dann mit der 2 und so weiter und so fort. Und das ist immer ein Heidenspaß. Das ist immer richtig cool zu sehen, wie die Leute, also es lohnt sich, ein Tablet dafür zu holen, weil auf dem Handy ist es ein bisschen arg klein. Aber dass die Reaktion danach, nein, und da hätte ich auch noch, und ach scheiße, und oh nein, und jetzt ist es kaputt. Und dann hat man natürlich geplant, dass man mit seinem dritten Schiff dann die Station des Gegners kaputt macht. Dann ist das Schiff aber schon kaputt. Das heißt, die Punkte kann man dann wieder ad acta legen. Dafür kriegt man da Punkte, weil man ausweise in den Meteoriten getroffen hat. Also ein super schön chaotisches Spiel. Und ich habe schon, also wirklich auch junge Leute damit ins Spielen gekriegt, zum Spielen gekriegt. Gerade so 14-, 15-, 16-Jährige. In der Schule habe ich es auch schon gespielt. Ganz großer Spaß. Das einzige Manko ist, man kann es leider nur zu viert spielen. Ich weiß gar nicht, ob man das auch zu mehreren spielen kann, wenn man das... Nee, kann man nicht, weil die Farben ja klar definiert sind. Also das wäre wünschenswert gewesen, wenn es doch ein bisschen für mehr Spieler geben würde. Da haben sich die Designer Leonardo Alese, James Ernest, Tom Jolly und Emanuel Santellani, also da haben sie einiges geleistet. Punkt, bei Pegasus erschienen. Lightspeed Arena.
Ja, Debbie, wie siehst du das?
Ich habe es noch nicht gespielt, tatsächlich. Noch gar nicht.
Ich habe es auch noch nicht gespielt, aber ich habe es mir tatsächlich letztens angeguckt in einem Video bei YouTube. Ich bin nicht so der... Für mich ist irgendwie, wenn eine App benutzt wird, ist das Spiel immer schnell raus. Aber da habe ich gedacht, weil es halt so ein kleines Spiel ist, fand ich es irgendwie total interessant. Also diese Spielmechanik fand ich eigentlich so cool. Also ich würde es auf jeden Fall gerne mal testen. Also JD, ne, nächstes Spieletreff, Strike und Lightspeed Arena mitbringen.
Hier schon in der Tasche.
Top.
Annika, hast du schon mit JD Lightspeed Arena gespielt?
Nee, wir mussten ja unseren letzten Spieletreff leider verschieben, weil Blitzeis auf die Straße kam. Musste JD auf halbem Wege umdrehen. Ja.
So eine rutschige Geschichte.
Richtig. Deswegen, vielleicht nächste Woche.
Ja.
JD, dann nehme ich mal die Möglichkeit, dir eine Rückmeldung zu geben und dich zu fragen, weißt du noch, wie das war, als du als Kind vor einem Videoautomaten gestanden hast? Mhm. Und da war dann immer so diese Sequenz, zum Beispiel bei Galaxians oder sowas, ne, die Raumschiffe uns schießt und uns ballert und so. Und man denkt sich, ach, werfe ich da jetzt eine Mark oder einen Euro rein oder spare ich mir das? Genau dieses Erlebnis hatte ich noch einmal, als ich die Auflösung von Lightspeed Arena gesehen habe. Ich gucke hier auf so eine Animation und denke mir, oh, das war alles toll, aber was habe ich denn jetzt da gemacht? Ich habe vorne dran hektisch 10 Sekunden lang Raumschiffe reingeschmissen und dann sind meine Schutzschilde weg, das Raumschiff ist schon weg, jetzt schießt es ins Nix und boring.
Nein.
Also, das war zumindest mal der Eindruck, der bei mir geblieben ist. Habe ich mit den lieben Gusenburgern gespielt, die damals auch in eurer Podcast-Folge dabei waren, vom Brettspieltreff in Gusenburg. Und ich war ziemlich ernüchtert, als ich es dann nach einer Partie wieder weggepackt habe.
Dann solltest du mehr Schnapp-Tobi spielen. Dann bist du nicht mehr nüchtern. Das kann ich dir erzählen.
Es gibt hier regionale Unterschiede in der Wahrnehmung.
Offensichtlich. Okay, kann ich nachvollziehen. Also ist ein Punkt. Allerdings hatte ich den Punkt noch nicht. Also dass es langweilig ist tatsächlich nicht.
Genau, ist auch ein Punkt. Der Punkt ist halt scheiße, ne? Und falsch.
Hast du gesagt, dass du es nachvollziehen kannst? Und naja, egal.
Ja doch, also nachvollziehen kann ich es, ja, aber nein. Verstehen kann ich es nicht. Das sind ja immer noch zwei Sachen.
Ich glaube tatsächlich, dass mich dieser erste Eindruck des Spiels auch so ein bisschen überfordert hat, weil ich eigentlich gar keine Ahnung hatte, was ich mache, in welcher Richtung ich diese Raumschiffe irgendwie reinsetzen soll. Dann habe ich noch mein eigenes Raumschiff abgeschossen, fand dann die anderen wirklich sehr amüsant. Ich dachte mir, toll, jetzt kommt auch noch Schadenfreude dazu. Aber das scheint tatsächlich ein Teil des Spielerlebnisses zu sein. Das hat sich für mich alles noch nicht so richtig ergeben, nur noch so richtig. Also der Spielspaß hat sich noch versteckt, aber ich bin dir da offen und vielleicht ist es einfach auch an mir, nochmal diese zweite oder dritte oder vierte Spielerfahrung zu suchen.
Super gerne.
Das war das fünfte Spiel von den sechs Spielen, die wir heute vorstellen möchten. Und Sarah hat jetzt quasi noch das Krönchen für den Schluss.
Ja, da bin ich mal gespannt. Ich habe bei dem Thema natürlich überlegt, was waren meine Gateway-Spiele. Und habe natürlich als erstes an Catan gedacht und an Everdell. Aber ich glaube, die Spiele kennt jeder. Und es ist ein Spiel, das mein Mann haben wollte, obwohl der eigentlich gar nicht so gerne spielt. Und was einfach so bombastisch aussah, dass ich gedacht habe, geil, das ist etwas, wenn du das auf den Tisch bringst, das holt Leute an den Tisch. Und es ist Zombicide Black Plague, also Zombicide im Fantasy-Mittelalter-Setting. Und ich weiß noch, dass mein Mann mir das damals gezeigt hat und ich habe gedacht, was, sowas gibt es? Brettspiele mit so Miniaturen und Charakterentwicklung und ich darf mir meinen Helden aussuchen und es gibt Waffen und ich kann noch weitere, coolere Waffen finden und kann Zombies schnetzeln und es ist vielleicht nicht das typische Gateway-Spiel, aber ich habe es schon mit ganz vielen Einsteigern gespielt und es ist dadurch, dass es kooperativ ist, Hashtag gemeinsames Spieleerlebnis, ist es super zugänglich, weil die Regeln eigentlich auch einfach sind. Also man ist dran, man hat drei Aktionen, man kann laufen, man kann kämpfen, man kann Türen öffnen, man kann suchen. Und wir hatten mit jeder Runde bis jetzt richtig viel Spaß, weil es, wie gesagt, einfach ist. Man kann, weil es kooperativ ist, auch immer noch unterstützen. Und jeder hat nachher gesagt, geil, das brauche ich auch. Oder gibt es noch andere Spiele in diese Richtung? Ein früherer Kollege hat jetzt aufgrund dessen dieser Spielerfahrung zum Beispiel Death May Die gekauft. Also ich liebe es total. Es kommt auch bei uns immer wieder auf den Tisch. Es ist von 2015, habe ich gerade nachgeguckt. Es ist erschienen bei Guillotine Games und Cool Mini or Not. Soll ich wirklich vorlesen, von wem es ist?
Das würde uns alle freuen.
So Leute, ich hatte Latein in der Schule, kein Französisch. Es ist von Raphael Guiton, Jean-Baptiste Lullien und Nicolas Raoul. Es tut mir leid. Entschuldigt, liebe Autoren. Ihr habt ein super Spiel gemacht, aber ich brauche Französisch-Nachhilfe. Ist es Französisch? Ich hoffe. Ja, auf jeden Fall aufgrund dieser, man hat richtig was auf dem Tisch drauf. Es ist super atmosphärisch. Man fiebert mit. Es ist natürlich so dieses Würfelglück, was einen manchmal so ein bisschen das Genick bricht. Aber wir hatten immer viel Spannung, viel Spaß am Tisch. Und ja, man kann Zombies schnetzeln. Also.
Olli, können wir kurz ein Spiel spielen? Kann ich kurz mal interrupten?
Ja, klar.
Wir spielen jetzt mal ein Spiel. Und zwar, wer hat noch nie? Und wenn man das noch nie hat, dann muss man trinken. Wer hat noch nie ein Zombie-Zeit-Spiel gespielt?
Prost!
What?
Ja, und was ihr nicht sehen könnt, ist, hier haben vier Menschen gleichzeitig ihr Glas gehoben.
Nein, es gibt doch so viele. Es gibt das in der Gegenwart. Ich habe es letztens im Western-Setting gespielt, auch richtig cool. Green Horde. Was ist denn mit euch? Also, man kann es zu sechs spielen. Ich glaube, wir müssen uns mal treffen.
Also ohne Scheiß, ich würde diese Lücke gern schließen, aber ich glaube, es überfordert mich einfach, weil genau das ist der Punkt. Spiele, wo du 57.000 Fantastilliarden Erweiterungen hast und ich das Gefühl habe, da kriege ich die Erweiterung, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll, ist so ein bisschen wie mit One Piece irgendwo bei Folge 544 anfangen, macht auch keinen Sinn. Ich fange es aber auch nicht bei Folge 1 an, weil es schon wieder so viele Sachen sind, finde ich dann schwierig. Und also es gibt ja dann auch 1000 Erweiterungen. Es gibt die Iron Maiden-Erweiterung, es gibt die Monty Python-Erweiterung. Also es gibt ja noch zigtausend, die Thundercats-Erweiterung. Also auch in sämtlichen Universen hat man da irgendwie versucht abzugrasen. Und aber auch mit den Grundspielen hast du so viele an Auswahl, dass ich irgendwann einfach die Übersicht verloren habe und gesagt habe, nee. Und es ist in der Zeit rausgekommen, wo es ganz viele Zombie-Spiele gab. Also allgemein, wo das Thema Zombie schon ein bisschen ausgelutscht war. Und da war ich leider raus. Aber ich bin total neugierig. Also,
ich gebe dir tatsächlich recht. Ich habe den Überblick irgendwann auch verloren. Ich bin auch der Meinung, es ist ein Thema, was ein bisschen arg ausgeschlachtet wird. Ich glaube, so viele. Ich glaube, es muss nicht für jedes mögliche Szenario irgendwie was geben. Ich glaube, es gibt noch nichts im Dschungelsetting oder sowas. Das kommt bestimmt auch noch.
Hast du das gehört, Raoul?
Uns hat tatsächlich dieses Gegenwartssetting, dieses Walking Dead, sage ich jetzt mal, nicht so gefallen. Ich habe es auch schon mal gespielt, aber das war für mich so ein bisschen, ja, ernüchternd, wie wir jetzt gerade schon gesagt haben. Und dann kam halt dieses Black Plague raus mit Fantasy-Setting und das hat uns total abgeholt. Und man hat Zaubersprüche und man hat coole Schwerter und Thema Erweiterung. Ich habe gerade gesagt, ich habe keine Erweiterung, aber ich habe während der Corona-Krise habe ich tatsächlich, ich gucke gerade mal zur Seite, meine Zombie-Side-Geschichte aufgebessert und da sind ganz viele Erweiterungen. In einer ist so ein Drache, der irgendwie 30 Zentimeter hoch ist, die hat irgendwie 70 Euro gekostet, aber hey, man hatte ja sonst nichts zu tun, ne?
Ja, wo sollte man sein Geld auch ausgeben, ne?
So, stimmt.
Ich finde es ja übrigens total klasse, dass einer der Autoren Raphael Guiton heißt und dass das Spiel ursprünglich bei Guillotine Games rauskam. Ich finde, da hat man sich richtig Mühe gegeben, so diesen blutrünstigen Charakter des Spiels so ein bisschen zu unterstreichen.
Ja.
Und ich glaube, auch heute wird das Finden eines Jacques-Wiesels wieder eine Riesenherausforderung sein. Bevor wir uns diesem Prozess widmen, bitte noch einmal im Schnelldurchlauf. Debbie, du hattest angefangen mit...
Mit Takenoko von Pegasus Verlag.
Mein Spiel war Strike, der große Wurf von Ravensburger.
Dieter Nössler, Superman. Sarah, dein erstes Spiel.
Camel Up.
Bobbusters von Pegasus.
Ich hatte nicht Hackmeck am Rab vom Eck, was ich auch gerne genommen hätte, aber ich hatte es hier mit reingesneakt. Ich hatte Lightspeed Arena von Pegasus.
Warum hast du nicht Foxy genommen?
Nein, Foxy. Darüber haben wir genug gesprochen.
Und den blutrünstigsten Abschluss machte Sarah mit...
Zombicide Black Plague von Guillotine Games.
Ja, da habt ihr euer Problem. 6 sehr unterschiedliche Spiele. Glaubt ihr, ihr könnt euch nach den allgemeingültigen Regeln des Jacques-Wiesels auf ein Spiel einigen? JD?
Ich würde tatsächlich entweder Bombusters sagen oder Camel Up. Also die beiden Spiele fühle ich als Gateway-Spiele. Also gerade mit dieser Anfangsmission bei Bombusters und so. Und Camel Up ist einfach ein super Zockerspiel. Finde ich cool.
Annika, hattest du denn die Spiele gespielt? Bei Bombusters habe ich doch im Ohr, das hast du dir noch aufgespart. Aber wie ist es mit Camel Up?
Ja, ich habe mal so reingeschnuppert. Wir hatten das ja auch bei Spielmore im November. Da habe ich mal so über die Schulter geguckt und mal so ein bisschen so geschnuppert, kann man sagen. Aber so richtig gespielt habe ich es noch nicht. Nein. Also Camel Up ja, aber Bombusters noch nicht.
Es verdichtet sich der Kreis, will ich meinen.
Ja, Debbie, wie sind denn deine Camel-Up-Erfahrungen?
Ich hatte es tatsächlich ganz am Anfang mit Sarah gespielt, als wir gerade angefangen haben, ja, miteinander zu spielen, wo wir uns gerade kennengelernt hatten. Deswegen, Camel-Up ist tatsächlich auch so ein, ja, finde ich auch ganz gut für den Anfang. Und es ist super witzig, also.
Und dann warst du froh, im Hobby zu sein und hast es nie wieder gespielt seitdem.
Ich war schon vorher im Hobby, aber tatsächlich habe ich es danach nicht nochmal gespielt. Aber ich habe es sehr gut in Erinnerung, obwohl es schon sehr lange her ist.
Und das Gate war ja auch schon offen. Der Gate war ja so. Schon gewaid. So, ja. Campbell hat getan, was es sollte. Jetzt sei doch mal nicht so, Olli.
Es ist durch die offene Tür gerannt.
Danke.
Quasi.
Ja.
Wenn ich das richtig deute, dann habe ich 4 strahlende Gesichter für Camel Up.
Mhm.
Und wir damit endlich wieder seit einer langen Zeit ein Jacques-Wiesel.
Jacques-Wiesel.
Wenn wir an Sarah noch das Spiel noch einmal in die Kamera hält, kann ich euch sagen, habt ihr Schwein, dass ich momentan nicht Teil dieser Auswahlrunde war? Denn ich habe Camel Up noch nie gespielt.
Was? Ich habe noch nie Camel Up gespielt. Getrunken.
Ich kann euch gar nicht sagen, warum das ist. 2014 war ja die Zeit, als ich da so ein bisschen raus war aus dieser Brettspielerei. Ich habe seitdem allerdings noch niemanden gefunden, der gesagt hat, komm, Olli, spiel mal bitte mit mir Camel Up.
Oh.
Ich warte noch auf diese Person. Hallo, mein Name ist Olli. Bist du mein Camel Up Traumpartner? Lad mich ein.
Ja, im November in Aurich wurde es gespielt. Warum warst du nicht da, Olli? Das ist jetzt.
Ja, stimmt. Warum bin ich nicht einfach mal bei Blitzeis nach Aurich gejettet?
Im November war kein Blitzeis.
Da hatten wir 25 Grad im Schatten.
Nein, wir hatten Schnee. Das muss man ja sagen. Okay. Wir hatten
ja,
Schnee.
Gut, okay. Aber guck mal, du hast hier 4 sympathische aus FriesInnen, die dir das gerne mal zeigen möchten.
Schleppt mich auf eurem Rücken durch die Gegend.
Übernächsten Freitag in Ihrhofe, das liegt in West-Overledingen. Ne, machen wir dann Camel Up, Lightspeed Arena und eine kleine Runde noch Zombicide.
Und Strike.
Ja. Und Strike.
Wenn ich in mein Navigationsgerät West-Overledingen oder Jehova eingebe, lacht es mich aus und macht das Auto aus.
Jehova.
Debbie und Sarah, jetzt aber mal wieder ernsthaften Podcast, denn wir haben eine Runde Brettster für euch vorbereitet. Damals habt ihr ja schon ein Toppi-Toppi gespielt und habt euch da durchgesetzt. Da ging es um Dinge aus Rheinland-Pfalz. Heute machen wir es ganz gemütlich. Ihr habt ein bisschen Zeit, ihr spielt im Team und müsst die folgenden Gateway-Spiele, beginnend mit den ersten beiden Spielen, die ihr jeweils vorgestellt habt, in einen Zeitstrahl einordnen. Takenoko, Debbie, war das Spiel, das du vorgestellt hast. Das ist aus dem Jahr 2011. Zumindest mal ist das das Jahr, in dem es in Deutschland erschienen ist. Und Sarah, du hattest dir das Spiel Camel Up ausgesucht. Und das war aus dem Jahr 2014. Um diese beiden Eckdaten dreht es sich jetzt. Ihr dürft einmal, wenn ihr euch unsicher seid, JD oder Annika gezielt ansprechen. Einmal JD, einmal Annika. Und euch da so ein bisschen Rückendeckung einfordern. Wir haben euch insgesamt 6 Spiele ausgesucht. Sind alles euch bekannte Spiele, die ihr mit Sicherheit schon auch benutzt habt, um andere Leute auf das Glatteis des Brettspielens zu führen. Und wir stellen euch die Spiele vor und ihr ordnet sie ein. Das erste Spiel ist Azul. Und zwar das erste der 4 und vielen Ausgaben, die es seitdem gegeben hat.
Ja.
Ja, also das ist vor Takenoko muss das eigentlich sein.
Das war auch Spiel des Jahres.
Das steht bei mir im Regal.
Ja, du sitzt im falschen Zimmer, ne? Ich hätte es tatsächlich ein bisschen später eingeordnet, aber du scheinst dir da ziemlich sicher zu sein.
Tja, also.
Sarah, aber Debbie sitzt im falschen Zimmer.
Ich sitze im falschen Zimmer, ja. Vielleicht möchtest du uns dazwischen einordnen.
Also noch einmal, Takenoko 2012, Camel Up 2014 und wo findet Azul sein Plätzchen in dieser Reihenfolge?
Aber Azul hat ja auch schon sehr, sehr viele Nachfolger, sag ich mal. Deswegen
ist aber auch ziemlich schnell ziemlich ausgeschlachtet worden, wenn wir mal wieder bei den Zombies wären. Ich würde es aus dem Bauch raus, würde ich es nach 2014 einordnen. Ja, aber du darfst gerne dagegen wehtun.
Du darfst nicht dagegen wehtun, sondern ich sage euch, dass Sarah sich jetzt gerade durchgesetzt hat und Azul hat sich im Jahr 2017 in unsere Herzen gespielt, wurde dann ja auch zum Spiel des Jahres gekürt und ist von Sarah absolut richtig eingeordnet worden. Wir bleiben mal dabei mit einem preisgekrönten Titel. Es geht nämlich weiter alphabetisch mit einem C wie Cascadia.
Oh, das gibt's auch schon. Das war auch irgendwie Kennerspiel des Jahres oder nominiert oder so. Das ist auch schon was alt, aber noch nicht so alt.
Mhm. Also ich meine, das ist nach Azul. Aber
Hätte ich auch gesagt. Bin
auch echt schlecht darin, aber ich meine, das ist nach Azul erschienen.
Ja, ich würde mich jetzt auf ein Jahr... Ich hätte jetzt auch gesagt, das ist so ein Corona-Spiel, so 2021 irgendwie so um den Dreh.
Ja, hätte ich auch gesagt.
Bam, Punktlandung, ja, 2021. Randy Flynn hat das Spiel in unsere Spielerfahrung mit reingebracht. Und ich persönlich mag ja immer ganz gern sagen, dass Cascadia Carcassonne als mein liebstes Plättchenlegespiel damals abgelöst hat. Ihr habt die Reihenfolge absolut richtig momentan. Takenoko 2012, Camel Up 2014, Azul 2017 und Cascadia 2021. Interessanterweise haben wir es wieder mit dem Preisträger zu tun. Ich möchte von euch wissen, wann kam Codenames raus?
Oh, Codenames ist alt. Das haben wir mit unserer alten Spielegruppe schon immer gespielt.
Oh. Ich habe es tatsächlich gar nicht gespielt.
Da muss ich jetzt gerade mal eben überlegen. Grüße an Gerrit und Vera, die haben das immer mitgebracht. Allerdings das Pictures und das ursprüngliche ist ja noch älter. Das Pictures kam danach. Aus dem Bauch raus würde ich sagen, dass es vor Takenoko rauskam. Also irgendwie 12.
Ihr habt auch immer noch einmal Annika und einmal als Joker JD. Und die beiden haben sich da schon so ein bisschen zugetuschelt. Und Annika zeigt gerade energisch auf JD.
Ja, dann fragen wir ihn doch mal, oder? Unseren Telefonjoker.
JD, was meinst du?
Pictures ist später gekommen, richtig. Ich meine aber, dass... Also nein, anders. Ich kenne jeden Preisträger und Codenames war definitiv 2015.
Ich sag ja, fragt ihn.
Dann locken wir das doch mal ein.
Oh, JD, die Fallhöhe ist in diesem Fall gar kein Problem für dich, denn 2015 ist das Jahr, in dem Codenames gespielt werden konnte.
Großartig.
es ist das einzige Spiel, was ich kenne. Aber gut, dass er da so gefragt hat.
Mehr kennst du nicht?
Was? Mikrofon, was? Hallo? Mikrofon?
Damit ist der JD-Joker aufgebraucht. Und das nächste Spiel ist ein Spiel, das zumindest mal bei JD und bei mir ganz viel Liebe erfahren hat. Denn das ist Lords of Waterdeep.
Das kenne ich vom Namen. Ich habe es noch nie gespielt. Da bin ich jetzt gerade richtig lost. Das ist aber auch so ein All-Time-Favorite, was immer wieder auftaucht. Deswegen würde ich sagen, ist es auch schon ein Jährchen älter.
Allein vom Namen klingt es wie so ein Spiel für Sarah. JD ist ganz traurig, dass er nicht mehr sprechen darf.
Okay, das nehmen wir dann nächstes Mal auch noch beim Treffen mit rein. Das ist schon älter. Also 2017 haben wir mit Azul. Packen wir es doch einfach mal zwischen Codenames und Azul. Also 2016.
Oh, da hat aber Annika was dagegen. Die hat nämlich von JD so ein paar geheime Lords of Waterdeep-Informationen bekommen.
Ich bin staunender Betrachter großer Ereignisse hier. Ich bin völlig planlos unterwegs und staune über die Fachkompetenz von dem Mann rechts neben mir.
Wenn wir darunter so Musik legen, ist das auch mein Pro, dass ich nicht nur Moment sagen will. Danke.
Bitte mit Tusch.
Danke. Ja.
Der Mann, der gerade noch gesagt hat, er kennt nur ein Spiel, aber gut.
Ich weiß manchmal auch nicht, was
es
ich
spiele. Es leben zwei Seelen in ihm.
Was? Annika soll 2012 sagen?
Ja. Also, ich weiß Annika
ja, dann nehmen wir
doch
mal
2012.
Und 2012 passt.
Das ist
boah, ihr seid so gut. Ihr seid boah, so gut.
Wie seid ihr drauf gekommen?
Ja, Profis, wir dürfen so Profis sein.
Ihr habt mittlerweile folgende Spiele richtig eingeordnet. Ausgehend von Takenoko 2012 und Camel Up 2014 habt ihr Azul ins Jahr 2017 gestellt, Cascadia nach 2021, Codenames 2015, Lords of Waterdeep 2012. Ich habe ein weiteres Spiel für euch, eben auch ein Klassiker und ein Spiel, das man mit Anfängergruppen unglaublich gerne spielt, die allerdings gar nichts raffen in der ersten Partie, aber in der zweiten, in der dritten. Und das ist Love Letter in seiner ursprünglichen Ausgabe.
Ich habe natürlich das Lovecraft Letter.
Das ist super.
Da wüsste ich aber das Jahr gerade auch nicht. Das ist auch schon ein bisschen was älter, ne?
Das ist am Anfang meines Spielens, habe ich es schon gespielt.
Wann war das?
Aber wann war mein Anfang?
Wo kommen wir her?
Da war es schon Beginn der Corona-Zeit und dann war es aber auch schon alt. Also was ist alt? Aber gab es das schon eine ganze Weile, soweit ich weiß. Ich habe letztens auch nochmal eine Variante davon gespielt, aber...
Also wir haben ja zwischen 2012 und 2014 noch nichts. Was ist denn, wenn es 2013 ist? Ich schiel gerade zu den Jokern mal rüber, ob da irgendwelche Anzeichen...
So, also 2013, finde ich, klingt super.
2013, 2012, 2012...
Und ja. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie hier hinter den Kulissen geschoben, getrickst und geschummelt wird. 2012 ist total richtig. Und JD, wenn du das wirklich ganz ohne die Hilfe von Boardgame Geek alles so einordnen kannst, dann muss ich dir sagen, wirklich Respekt, großer.
Also ich habe es immer kontrolliert, aber konnte ich.
Das konnte
alte Maschine. Ja, Love Letter auch 2012. Wundert mich tatsächlich. Das hätte ich viel, viel älter noch eingeschätzt. Für mich ist das tatsächlich so ein Relikt. Debbie, so wie du es gesagt hast, das war eigentlich schon immer da. Aber ist erst aus dem Jahr 2012.
Na Wahnsinn.
Das letzte Spiel. Puh, einmal müsst ihr es noch bestehen. Eure Joker habt ihr aufgebraucht. Zur Not müssen JD und Annika die Kamera ausmachen, damit ihr auch wirklich gar keine Hilfe mehr gegeben werden können. Das Spiel kennt ihr. Ihr müsst es nur richtig einordnen können. Es sind die Quacksalber von Quedlinburg.
Oh Gott.
Das ist Spiel
Sarah,
des
komm,
Jahres.
Das ist dein Spiel.
Ich hasse dieses Spiel, weil ich das immer gegen meinen Mann verliere. Das ist pur Glück. Es kann nicht sein, dass der immer gewinnt. Und ich glaube, auf der Schachtel steht Spiel des Jahres 2019.
Aber wenn es Spiel 2019 ist, meistens ist es dann ja ein Jahr vorher, also 2018.
Ja, dann wäre es 2018.
Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Rolle spielt bei unserer Zeitleiste, aber...
Naja, ich sag mal so, 2018 oder 2019, wenn ihr es richtig einordnet zwischen Azul und Cascadia, dann würde es keine Rolle spielen.
Da gehört es hin, glaube ich, ja.
da gehört es hin und es ist absolut richtig. Und JD hat schon Magic schon vor der Aufzeichnung die Jahreszahl 2018 auf die schwitzige Handinnenfläche geschrieben, die er uns jetzt alle hat müssen sehen lassen. Es ist ekelhaft, Podcast zum Mitgruseln. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt euch tapfer geschlagen bei einer Runde Brettster. Ihr habt schlauerweise, wie ihr seid, eben alle Joker ausgenutzt und sogar die, auf die wir gar nicht vorbereitet waren. Und ihr habt diese, ja, durchaus bekannten Gateway-Spiele, zumindest mal die in meinem Kopf waren, in die richtige Reihenfolge gebracht. Sarah, Debbie, wir sind kurz vor Schluss. In der letzten Folge, als wir uns unterhalten haben, haben wir etwas ganz Wichtiges vergessen, nämlich euch unabhängig voneinander nach euren Brettspielträumen zu fragen. Wir verfügen ja überhaupt gar keine magische Kraft oder auch nur ansatzweise irgendwelche Energieträume wahr werden zu lassen. Aber wir geben uns immer Mühe und zumindest mal habt ihr hier die Chance, euren Wunsch mal auszusprechen. Und vielleicht gibt es ja unter den Menschen, die diesen Podcast hören, Leute, die dann sagen, ja, gar kein Problem, machen wir für euch. Debbie, was wäre denn dein Brettspieltraum?
Gute Frage. Ich bin immer so für alles offen, deswegen, ich bin auch immer sehr zufrieden mit dem, was ich kriege. Ich würde sagen, irgendwas mit Krankenhausthema, weil ich selber Krankenschwester bin, aber auch davon gibt es schon so viele Spiele.
Es muss auch nicht notwendigerweise ein Brettspiel sein mit einem Thema, sondern etwas, was du dir vielleicht wirklich wünschen würdest. Vielleicht mit Antoine Bauzard mal durch die Bambusfelder von Südvietnam zu schlendern oder sowas und einen kleinen Panda zu jagen. Also egal wie unrealistisch, egal wie kreativ, wie abwegig es ist, hier darfst du es äußern und vielleicht wird's wahr.
Hast du gerade aufgerufen zur Panda-Jagd? Nur nochmal für mich.
Ich hoffe nicht.
Danke.
Und zwar zur Panda Royal Jagd.
Oh ja, okay. Gerade die Kurve bekommen.
Also einfach meine Wünsche aus der Brettspielwelt. Ich glaube, ich habe es in der letzten Folge schon mal erwähnt, aber mein Traum ist es ja wirklich, irgendwann ein Brettspielcafé zu öffnen. Also wirklich mit, mein Verlobter macht Kuchen und Tee, richtig schön ostfriesisch. Und ich habe dann eine Brettspielecke, wo dann Leute kommen können und ja, Brettspiele spielen können, Tee trinken können, Kuchen essen und glücklich sein. Das ist so mein Wunsch, den ich irgendwann erfüllen möchte.
Ja, Sarah, und deiner?
Also ich hoffe natürlich, dass ich Teil dieses Brettspiel-Café-Traums sein werde. Als ich mich ein bisschen auf diese Folge mental vorbereitet habe, ist mir gleich eingefallen, wir haben letztens gefühlte 10 Stunden Too Many Bones gespielt. Ich finde das Spiel ziemlich cool, ein Kumpel von mir hat das. Und wir hatten im Endkampf einfach kein Glück. Also wir haben einfach verloren nach gefühlten 20 Stunden Spielen. Einfach, weil die Würfel nicht das getan haben, was sie sollten. Und ich wünsche mir einfach so ein Dungeon-Crawler, so richtig geil atmosphärisch, so ohne Würfelglück. Also einfach, ich level meinen Charakter auf und der kann dann auch was. Also nicht, der ist Stufe 1000 und dann würfelt der nicht richtig und dann verliert man. Das wäre mein Wunsch. Falls jemand da Tipps und Tricks hat für Dungeon Crawler, die das leisten, gerne her damit.
Ja, da bin ich mir ganz sicher, dass es Leute gibt, die dir da so einen Crawler empfehlen können. Johannes, falls du gerade mithörst, wende dich doch mal bitte an Sarah. Du hast ja eine ganz große Erfahrung, wenn es um Crawler geht und du hast ja da auch wirklich einige getestet. Und vielleicht hast du eine Empfehlung für einen Crawler, bei dem die Glückskomponente eher gering ist. Aber Sarah, als du angefangen hast zu sagen, als wir 10 Stunden Too Many Bones gespielt haben, kam sofort in mir der Gedanke, du würdest dir wünschen, geblitzdingst zu werden, damit dir diese Erfahrung endlich genommen wurde und du dich nicht mehr daran erinnern musst, wie langweilig Too Many Bones war.
Nein, ich finde diesen Mechanismus mit diesen Würfeln und dass ich im Grunde meine Fähigkeiten durch diese Würfel auflevel und so und auch wie das mit diesen Chips gemacht ist, mit den Lebenspunkten und so, richtig innovativ, richtig neu, toll. Und dann auch noch in so einem Fantasy-Setting, wir laufen da einen Weg mit unseren coolen, ich glaube Gearlock sind's, richtig gut. Aber dann verlässt dich das Würfelglück einfach da beim Boss und ja, dann kannst du die 300 Stunden in die Tonne kloppen. Das ist ein bisschen frustrierend.
Ich muss das mal für einen Freund fragen. Ich kenne viele Menschen, die finden dieses Spiel ziemlich cool, aber das ist für mich ein absolutes K.O.-Kriterium, wenn das dann... Wenn es einen Mechanismus gibt, der das irgendwie ausgleichen kann durch was auch immer. Also wenn ich da wirklich auf einen Zufallsgenerator angewiesen bin,
ja.
Nach so und so vielen Stunden.
Ja.
Ja, würfelst du scheiße, bist du gescheitert. So einfach ist es.
Die 80er haben angerufen, die wollen ihren Mechanismus zurück. Damals war das so. Wir hatten ja aber auch nichts. Früher.
Alter Schwede.
Ja, Alter. So, jetzt hören wir aber auf, hier Sarahs Brettspielwunsch kaputt zu machen.
Nein, ja. Nein, das meine
ich. Debbie und Sarah, es war ganz großartig, mit euch über Brettspiele sprechen zu können. Selten haben wir so ausgelassen gelacht und gelästert gegenüber den Empfehlungen, die die anderen eingebracht haben. Danke, dass wir auch dieses Experiment heute mit euch starten durften, mit dieser Rollenverteilung. Wir haben ja gesagt, wir arbeiten danach an unserem Format. JD, Annika, für euch gut so, wie es denn war?
Ja, total.
Super.
Also für mich anfangs komisch, weil ich manchmal reagieren wollte, dachte ich mir, nee, das macht ja Olli heute. Also erstmal anders, es ist erstmal also, umdenken.
Siehst du, und das ist der Unterschied zwischen uns beiden. Für mich war das total super, weil ich wusste, ich muss nicht reagieren.
Okay, guck.
JD, nächstes Mal übernimmst du die Rolle des Hosts.
Oh, und beim übernächsten Mal verspüre ich schon starken Kopfschmerz. Oh, ich spüre da schon was im Anflug.
Und in der Klassikfolge Spiele, die wir zur Migräne nehmen.
Ist Annika. Soll ich mal erzählen, wer beim nächsten Mal dabei sein wird? Wer unser nächster Gast ist? Ja, schon nächste Woche.
Ja, mach doch mal.
Der Autor von Aqualuma und Mission ISS und noch vielen anderen tollen Spielen. Wir hatten jetzt ein neues Spiel draußen, das da heißt, was ich gerade nicht weiß, verdammte Axt nochmal. Michael Lu auf jeden Fall. So, der ist dabei.
Genau, und da werden wir uns ein bisschen tatsächlich über ihn als Autor, seinen Weg in die Brettspielwelt, seinen persönlichen Bezug zu Brettspielen und seine neuen Projekte unterhalten. Und die letzte Challenge, die ihr jetzt noch lösen müsst, ist, auf den Wurms auszuzählen.
Okay, wir sagen 3, Sarah, du 2 und Debbie, du 1. Mhm. Und das lassen wir so aussehen, als wenn das total intuitiv ist, so game-mäßig, okay? Mhm. Mhm. 3, 2, 1.
Wumms.
Wie intuitiv.
Oh Mann, Jamie, das war so perfide eingefädelt.
Oder? Ja,
perfekt.